Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Montag, dem 13. Januar 2014. Heute mit folgenden Themen. Medienkonzern Tamedia auf der Anklagebank. Der JournalistInnenverband Impressum reicht Anzeige ein. Und heute starten wir unsere wöchige Serie zur Tour de Lorraine mit einem brisanten Rezept von Sozialgeograf Daniel Mullis gegen die Gentrifizierung der Lorraine, und zwar die Bernburger enteignen. Daniel Mullis ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Annick Wangler.
Der Iran schränkt sein Atomprogramm ein. Das Abkommen wird ab dem 20. Januar umgesetzt. Das bestätigt der iranische Vizeaußenminister laut SRF. Der Iran reduziert die Urananreicherung auf 20%. Dafür geben die USA einen Teil der eingefrorenen Öleinnahmen frei. Diese Gelder betragen rund 550 Millionen Dollar. Die USA wie der Iran streben eine endgültige Einigung an. Der Iran wird verdächtigt, an Nuklearwaffen zu arbeiten. Nach jahrzehntelanger Konfrontation wurde im vergangenen November ein Übergangsabkommen vereinbart. Iran muss Teile seines Atomprogramms für 6 Monate einfrieren. In dieser Zeit soll eine Dauerlösung ausgehandelt werden. Die USA verlangt, dass der Iran sein Nuklearprogramm für zivile Zwecke nutzt. In Israel wurde ein Schweizer Aktivist einer palästinensischen Solidaritätsorganisation verhaftet. Ihm wird Gewalt gegen Polizisten vorgeworfen. Außerdem habe er die Militärarbeit behindert, wie SRF berichtet. Der Aktivist soll bald ausgewiesen werden. Der Schweizer habe versucht, gemeinsam mit einem italienischen Kollegen israelische Soldaten daran zu hindern, gewaltsam gegen Kinder und Jugendliche vorzugehen. Die Soldaten wollten mit Tränengas und scharfer Munition auf Kinder und Jugendliche schießen, die Steine warfen. Der 27-jährige Aktivist arbeitet für die palästinensische Organisation International Solidarity Movement ISM. Gemäß eigenen Angaben setzt sich die Organisation gewaltfrei für die Rechte der Palästinenser ein. Berner Regierungsrätinnen wollen auf Sitzungsgelder und Spesen im Zusammenhang mit Verwaltungsratsmandaten verzichten. Das haben die Finanzdirektorin Beatrice Simon und die Bau- und Energiedirektorin Barbara Ecker mitgeteilt. Damit kurbeln sie die Diskussion an, ob solche Entschädigungen überhaupt noch angemessen sind. Regierungsratsmitglieder wollen keine Zusatzeinkünfte mehr erhalten für Verwaltungsratsmandate, die sie ausführen müssen. Das fordern die Grünen in einem parlamentarischen Vorstoß. Mit einem Jahreslohn von rund 270.000 Franken seien Regierungsmitglieder gut entschädigt. iPads können ein sinnvolles Unterrichtsmittel sein. Zu diesem Schluss kommt ein Pilotversuch in Spiez. Dort arbeiten 2 Klassen bereits seit einem Jahr damit. iPads sind rasch gestartet und erlauben mehr Platz auf dem Tisch als ein Notebook. Das bestätigt Pilotprojektleiter Patrick Egli im Interview mit der Zeitung Der Bund. Die Lehrpersonen müssen aber sehr gut vorbereitet sein und ein Grundinteresse haben. Sonst lohne sich der Einsatz von iPads in der Schule nicht, so Patrick Egli. Die iPads kommen vorwiegend in Geschichte, Geografie und Naturkunde zum Einsatz. Die Schüler können damit recherchieren, rechnen oder die interaktive Landkarte nutzen. Die Berner Behörden haben das Projekt mit einem Leasingvertrag finanziell unterstützt. Zum Wetter. Dienstag und Mittwoch ist es wechselnd bewölkt bei ca. 3 Grad.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Der Medienkonzern Tamedia verstoße systematisch gegen das Arbeitsgesetz. Das behauptet der größte Schweizer JournalistInnenverband Impressum. Heute Morgen hat Impressum beim Arbeitsinspektorat der Stadt Zürich Anzeige eingereicht. Das Inspektorat soll prüfen, ob die Arbeitsbedingungen bei Tamedia die Gesundheit der MitarbeiterInnen gefährden. Ich habe Urs Thalmann, Geschäftsführer von Impressum, über die Vorwürfe befragt.
Also ein Hauptvorwurf besteht darin, dass wir davon ausgehen, dass die Arbeitszeit nicht systematisch erfasst wird. In der Redaktion des Tagesanzeiger bereits damit verstößt die Tamedia gegen das Arbeitsgesetz. Wir möchten vielleicht darauf hinweisen, dass wir nicht erwarten, dass jetzt da Stempeluhren eingerichtet werden. Wir wissen, dass Journalisten flexibler arbeiten wollen, nicht nur sollen, sondern auch wollen. Aber auf der anderen Seite ist es die Aufgabe des Arbeitgebers, dass er weiß, wie viel das seine Mitarbeitenden arbeiten, weil wenn er es nicht selber weiß, kann er auch nichts machen, wenn jemand das Risiko läuft, wegen zu viel Arbeit in seiner Gesundheit gefährdet zu sein.
Impressum sagt also, der Gesundheitsschutz der MitarbeiterInnen werde nicht eingehalten. Sie seien massiv überbelastet mit Arbeit. Dies, weil eben die Arbeitszeit nicht aufgeschrieben werden. Das alleine heißt nun aber noch nicht, dass sie auch nicht eingehalten werden. Worauf stützen Sie denn Ihre Vorwürfe?
Wir haben selbstverständlich viele Kontakte mit Mitarbeitenden aus der Redaktion, auch mit der Personalkommission. Wir wissen, dass es viele Mitarbeitende gibt, die schlicht und einfach unter der Arbeitslast das gar nicht erledigen können. In der 40-Stunden-Woche, die sie eigentlich im Vertrag haben und auch nicht innerhalb der 45 Stunden Höchstarbeitszeit, die durch das Arbeitsgesetz vorgegeben ist. Das wissen wir durch mündliche Mitteilungen. Das wissen wir aber zum Beispiel auch durch das Protestschreiben der Tamedia-Redaktion, das von 121 Tagesanzeiger-Journalistinnen unterschrieben wurde, wo zum Beispiel auch die Rede ist von 60-Stunden-Wochen, die regelmäßig vorkämen und dass oft die Stunden weder kompensiert noch ausbezahlt werden können.
Impressum hat nun beim Arbeitsinspektorat der Stadt Zürich die Anzeige gegen Tamedia deponiert. Was sind nun die weiteren Schritte?
Nun, es ist so, oder? Wenn wir eine Anzeige deponieren, sind wir in diesem Verfahren nicht Partei. Es ist wirklich nur ein Hinweis an die Behörden, tätig zu werden. Was dann weiter passiert, selbstverständlich ist der Tagesanzeiger nicht die einzige Redaktion, wo allzu lasch mit dem Arbeitsgesetz umgegangen wird. Wir hoffen natürlich, dass andere Verlage das Signal ebenfalls erkennen.
Impressum versucht ja schon seit längerem einen Gesamtarbeitsvertrag mit den Schweizer Verlegern auszuhandeln. Vergangenen Dezember ist das zum letzten Mal gescheitert. Kann dieser Vorstoß diesen Verhandlungen wieder neuen Schub verleihen?
Also die Verhandlungen damals waren ja abgeschlossen, nicht? Es war ein abgeschlossener, sehr bescheidener, muss man sagen, sehr bescheidener GAF. Und sogar den haben die Verleger abgelehnt, indem sie nicht einmal darauf eingetreten sind, obwohl sie ihn selber ausgehandelt haben. Das zeigt nur, wie offensichtlich in diesem Verband die eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Darum kann ich auch überhaupt nicht Prognosen stellen, wie jetzt der Verband Schweizer Medien darauf reagieren wird. Was ich einfach hoffe, ist, dass die Präsidiumsmitglieder sich bewusst werden, dass wenn man mit den Sozialpartnern nicht zusammenarbeitet, dass das Leben unbequem wird. Und das ist eigentlich auch ein Zweck von der Übung. Und vielleicht wird in die Verhandlungsdynamik und in die Sozialpartnerschaftsdynamik doch ein neues Leben kommen. Das ist sicher unsere Hoffnung.
Sagt Urs Thalmann, Geschäftsführer vom Schweizer JournalistInnenverband Impressum.
95,6. Rabe Info.
Wer an der diesjährigen Tour de Lorraine nicht nur mit Tanzen, sondern auch mit Reden will, sollte wissen, was Gentrifizierung bedeutet. Die globalisierungskritische Veranstaltung Tour de Lorraine dreht sich dieses Jahr um ihren Austragungsort, das Berner Lorraine-Quartier. Dabei steht die Frage im Raum, was gegen die Gentrifizierung gemacht werden kann, sprich gegen die Aufwertung und die damit einhergehende Verdrängung der bisherigen Quartierbewohnenden. Warum die Berner Lorraine gentrifiziert wird, was dies genau bedeutet und was es für Lösungsansätze gibt, hat Karin Bachmann den Sozialgeografen Daniel Mullis gefragt. Daniel Mullis ist heute unser Kopf der Woche.
Gentrifizierung, das wurde in den 1960er Jahren zum ersten Mal beschrieben von einer Soziologin namens Ruth Glass am Beispiel an London, wo sie festgestellt hat, dass ganz viele ehemalige Arbeiterinnen und Arbeiterquartieren von einem zunehmenden Zuzug von besser verdienenden Bevölkerungsschichten betroffen waren und im Zuge dessen ganz, ganz viele Menschen halt aus diesen Stadtteilen wegziehen mussten und sich die Mieten immer mehr nicht mehr leisten konnten und irgendwie auch so eine nicht nur eine finanzielle, aber auch eine optische Aufwertung, bessere Gestaltung, schöne Gestaltung von Stadtteilen eingesetzt hat. und darüber irgendwie auch so eine soziale Verdrängung und Polarisierung in den Stadtteilen eingesetzt.
Gentrifizierung ist ja eigentlich ein Begriff, der aus dem Englischen kommt, von Gentrification. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, Gentry heißt eigentlich der kleine Adel, der dann die weniger gut verdienenden Schichten aus dem Zentrum verdrängt haben. Oder wie kann man den Begriff so, woher kommt der?
Genau, also der Begriff Gentrifizierung war von Anfang an eigentlich so auch ein politisch aufgeladener Begriff, mit diesem Begriff des Gentry, mit diesem Kleinadel, der da einbringt. Und es war von Anfang an eigentlich auch ein Begriff, der so gewählt wurde, um auch die politische Brisanz dieser sozialen Verdrängung klar zu machen. Also das war von Anfang an so gewollt.
In der klassischen Gentrifizierung nach Schulbuch redet man ja von drei Akteuren, die diesen Stadtaufwertungs- oder Verdrängungsprozess vorantreiben. Können Sie vielleicht kurz erklären, um welche es sich da handelt?
Der Prozess wird in den klassischen Formen so beschrieben, dass halt irgendein Stadtteil zerfällt, also schlechtere Bausubstanz, dass irgendwie die Sachen alles billiger werden, dass irgendwie sozial sehr heruntergekommen ist. Es wird oft auch so ein bisschen wie ein natürlicher Prozess beschrieben, dass halt Stadtteile natürlich verarmen. Dann ist es so, dass quasi laut diesem Schulbuch dann halt irgendwie die Pioniere, was sind meistens irgendwie so Leute aus dem alternativen Spektrum sind. Die 68er-Bewegung war eine wichtige Frage im Zusammenhang mit diesen Leuten, die da gekommen sind. Und die ziehen dann quasi so als Pioniere in diese zerfallenden Stadtteile ein und beginnen dann quasi auch in liebevolle Kleinarbeit, sich diese Häuschen oder Wohnraum wieder herzurichten, richten sich Bars ein, Kulturangebote, machen sich irgendwie so eine lebhafte Stadtumgebung, die dann irgendwie auch attraktiver wird für Leute mit einem besseren Einkommen, da dann hinzuziehen. Und der Prozess wird dann ganz oft so als abgeschlossen dargestellt, wenn dann eigentlich auch die allermeisten Pioniere auch verdrängt wurden. Also die Pioniere verdrängen dann zum Teil die Leute, die ganz am Anfang da waren, die wenig Geld haben, und dann nachher kommen quasi diese Mittelschicht, die dann aber auch die Pioniere zum allermeisten Teil verdrängt, weil die sich dann halt die steigenden Mieten an einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr leisten können. Also das ist so die klassische Geschichte, die oft erzählt wird.
Wenn man von Gentrifizierung redet, sind sich die meisten einig, das ist ein problematischer Prozess, weil er meistens eine Verdrängung mit sich bringt. Gewisse Bevölkerungsschichten müssen vom Stadtteil weg oder die ganze, wie Sie gesagt haben, die ganze Mieterschaft wird ausgewechselt, weil sie sich nicht mehr leisten können, in ihrem ursprünglichen Stadtteil zu wohnen. Dann liegt die Tour de Lorraine eigentlich richtig, indem sie die Gentrifizierung etwas verteufelt.
Ich würde schon sagen, dass die Tour de Lorraine da richtig liegt, dieses Problem anzusprechen und das aktiv zu thematisieren. Nur ist es aus meiner Sicht absolut zentral, auch quasi Antworten dafür zu liefern, weil wenn man sich gerade aktuell anschaut, da versucht auch die Ecopop-Initiative mit der Zuwanderungsbegrenzung, probiert auch eine Antwort zu liefern auf zunehmende Mietpreisen, zunehmender Druck auf städtischen Raum, zunehmender Druck auf Wohnraum. Und das ist eine durch und durch rassistische Politik und durch rassistische Rhetorik, die aber komischerweise auch sehr, sehr unreflektiert in fast allen großen Medien übernommen wird. Also ganz oft liest man im Zusammenhang mit Gentrifizierung oder mit Verdrängung in Schweizer Städten, liest man von besser verdienenden Ausländerinnen und Ausländern, die das Problem wären, dass die Schweizerinnen und Schweizer die Mieten nicht mehr leisten können. Und ich glaube, da fällt es dann halt ganz, ganz zentral hinein, dass man auch quasi auch eine linke Gegenperspektive einnimmt und Gentrifizierung halt nicht nur thematisiert, nicht nur kritisiert, sondern dass man auch ganz klar eine Perspektive gibt, wie das anders zu bewältigen ist als über eine rassistische Ausgrenzungspolitik, weil das kann bei weitem nicht die Antwort sein.
Na, Sie haben es vorher angesprochen, also die Gentrifizierung bringt eine starke Veränderung in einem Quartier, nehmen wir jetzt das Beispiel Lorraine. Ich denke, man muss nicht lange zurückschauen und kann diesen Prozess ziemlich eindeutig beobachten. Der Lorraine-Treff musste einem Grafikerbüro weichen. Da, wo vorher billiger Wohnraum stand, steht jetzt die Gewerbeschule. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo man ganz eindeutig sehen kann, dass die Lorraine eigentlich diesen Prozess gerade mitmacht. Aktuell zur Tour de Lorraine fragt sich das Quartier eigentlich auch, was kann man dagegen tun, dass das ganze Quartier so rasant aufgewertet wird und sich plötzlich niemand mehr die Mieten zahlen kann. Kennen Sie vielleicht von anderen Städten Ideen, was denn dagegen unternommen werden kann?
Also es zeigt sich, dass es wirklich nicht einfach ist, was zu tun. Und ich beobachte die Lorraine jetzt doch irgendwie schon seit 2018 intensiv. Und ich bin auch ein bisschen erstaunt, mit welchem Tempo das gerade jetzt so weitergeht. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass es in der Lorraine eigentlich eine ganz gute Basis gibt, um diese Problematiken zu diskutieren. Und ich meine, auch die Tatsache, dass jetzt dieses Bauprojekt der Stadt am Zentralweg gekippt wurde, ist durchaus ein Erfolg für den Stadtteil und die Art und Weise, wie hier Arbeit geleistet wurde. Und ich glaube, dass durchaus eine Möglichkeit da ist, und ich glaube, so viel ich mitbekommen habe, passiert das ja auch, dass man sich jetzt halt hinsetzt und versucht, eigene Projekte auf die Beine zu stellen. Und ganz klar, Stadtpolitik versucht, also Raumpolitik versucht zu politisieren, und dass man als Stadtteil ganz klar sagt, was man will und was man nicht will. Das ist so auf einer ganz kleinen Ebene. Mittelfristig ist es aber durchaus schon auch so, dass man, weil Gentrifizierung halt gerade überall stattfindet, das ist nicht nur ein Berner Phänomen, das findet fast in allen großen europäischen Städten und aber auch in ganz, ganz vielen Weltstädten weltweit statt, zeigt sich halt schon, dass ein Kernproblem, dem nicht auszuweichen ist, ist, dass man halt doch in einem durch und durch kapitalisierten Bodenmarkt sich bewegt und dass man halt einfach das Problem hat, dass die Marktmacht quasi auch im Wohnraum sehr, sehr stark ist und dass man dem eigentlich Einhalt gebieten müsste und das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtig wäre, über Genossenschaften, über nicht marktorientierte Bauprojekte, Wohnprojekte Gegensteuer zu leisten, um den Bodenmarkt einfach auch irgendwie zu entkapitalisieren. Und gerade in der Schweiz ist ein bisschen ein anderes Thema, aber trotzdem ist es hier schon ganz, ganz relevant, auch die Frage der Steuersätze. Es ist halt schon so, dass gerade im Zusammenhang mit dem Steuerwettbewerb, der auf der kommunalen Ebene extrem stark ist, Städte ein unglaubliches Bedürfnis haben, wohlhabende Steuerzahlerinnen und Steuerzahler anzuziehen. Dies gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Unternehmenssteuern einfach gesenkt und gesenkt und gesenkt werden. Was bedeutet, dass halt Kommunen oder Städte brauchen halt immer mehr auch gut bezahlende Einwohnerinnen und Einwohner. Und somit ist man da halt so in einer schwierigen Situation, weil die Städte eigentlich finanzpolitisch diese gut bezahlenden Einwohnerinnen und Einwohner brauchen, aber auf der anderen Seite hier Leute einfach auch leben und für die immer knapper wird, sich diese Mieten leisten zu können. Und da braucht es politische Antworten und nicht nur Kritik, sondern auch den Versuch, irgendwie diese Art von städtischer Politik, diese Art von städtischer Planung zu auch Alternativen entgegenzusetzen.
Es geht ja eigentlich vor allem auch um Lösungsstrategien, weil die meisten anerkannt haben, dass die Gentrifizierung ein problematischer Prozess ist. Aber häufig kann das Quartier ja selbst gar nicht steuern, wem dann die Häuser gehören, weil da ja meistens vor Jahrzehnten schon irgendwelche großen Immobilienhändler große Teile vom ganzen Quartier aufgekauft haben, hier auch in der Lorraine. Ich denke, da können nicht plötzlich Genossenschaften kommen und sagen, wir kaufen ihnen jetzt das Haus ab und machen günstigeren Wohnraum, so wie das die Stadt auch nicht kann.
Ja, ich meine, es ist in Bern sicher ein schwieriger Fall, oder in der Schweiz ganz oft wahrscheinlich, weil ganz oft Kommunen gar nicht wirklich viel Land besitzen. Ich glaube, in der Stadt Bern gehört sehr, sehr viel der Burgergemeinde, die halt irgendwie abgespalten ist von der Stadt. Und ich meine, in Bern wäre es halt schon eine Forderung, die Burgergemeinde zu enteignen. Also ich meine, das ist durchaus eine Perspektive, die man einnehmen muss, aus meiner Sicht.
Soweit die brisante Forderung vom Sozialgeograf Daniel Mullis, unserem Kopf der Woche, zum Start der wöchigen Serie Tour de Lorraine. Morgen geht's weiter mit der Thematik Gentrifizierung, und zwar mit dem Verein Hier baut das Quartier, ein Verein der Berner Lorraine, der sich für günstigen Wohnraum einsetzt.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Karin Bachmann und Annik Wangler. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht eine gute Woche. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.